Progression kann echt alles sein. Das ist kognitive Funktionsstörung, Blasenmastern-Funktionsstörung, zunehmende Fatigue, also die schleichende Verschlechterung, die in einem zeitlichen Fenster außerhalb von Schüben stattfindet. Und in der Tat hat es pathophysiologisch ganz, ganz andere Korrelate möglicherweise.
Das war die Stimme unseres heutigen Gastes, Herr Privatdozent Steffen Pfeuffer aus Gießen. Mit ihm spreche ich heute zum Thema Progression in der MS. Insbesondere, muss ich das messen? Kann ich das messen? Und ja, wie können wir das vielleicht noch in Zukunft verbessern? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Roche Nervennahrung Podcast, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. In diesem Podcast sprechen mein Kollege Professor Matthias Meurer aus Würzburg und ich zweiwöchentlich im Wechsel zu interessanten und aktuellen Themen der Neurologie. Mein heutiger Gast, wie gesagt, ist Privatdozent Steffen Pfeuffer aus der Uniklinik in Gießen. Hier ist er leitender Oberarzt und leitet unter anderem auch hier die neuroimmunologische Abteilung. Eingeladen habe ich ihn, wie gesagt, zum Thema Progression in der MS mit einem besonderen Fokus darauf, wie messen wir das insbesondere, was gibt es für neue Entwicklungen MRT-tomografisch. Ich freue mich sehr darüber, ihn heute zu Gast zu haben und damit geht's los. Ja, Steffen, schön, dass du da bist. Wir wollen uns ja heute zur Progression unterhalten und Markern bei der Progression in der Multiplen Sklerose. Es gibt viele Definitionen, vielleicht kannst du die Zuhörer kurz mal abholen. Was ist denn auch Progression?
Ja, Tobi, vielen lieben Dank, dass ich heute da sein darf und dass wir eigentlich über ein so spannendes Thema reden können. Ich glaube, es wird ja schon viel drüber geredet und das Wort Progression ist in aller Munde. Progression bei der Multiplen Sklerose. Der Begriff Progression hat ja so ein bisschen seinen Ursprung in den klassischen drei Verlaufsformen der Multiplen Sklerose. Da haben wir irgendwie ja immer abgespeichert, es gibt eine schubförmig remittierend verlaufende Form der Multiplen Sklerose und dann kommt irgendwie ja diese sekundär progrediente Multiple Sklerose oder es gibt auch die Sonderform der primär progredienten Multiplen Sklerose, wo das, was unserem Verständnis nach MS ausmacht, ja gar nicht vorkommt, nämlich keine Krankheitsschübe, sondern dass es einfach eine kontinuierliche schleichende Verschlechterung gibt. Wir assoziieren ja Progression ursprünglich immer mit einer abnehmenden Gehstrecke, zunehmender spastischer Parese oder Blasen- und Mastdarmfunktionsstörung. Und dieses Konzept hat ja vor ein paar Jahren einen ganz, ganz spannenden Wandel eigentlich durchlaufen, weil wir ja inzwischen einfach so gut da drin sind, Krankheitsschübe zu unterdrücken durch die neuen Medikamente, dass wir ja auch jetzt uns Patienten angucken können, die unzweifelhaft am Anfang ihrer Erkrankung stehen, im Extremfall ja sogar Kinder, und bei denen ja auch sehen, dass diese Patienten und Patientinnen schleichende Verschlechterung haben. Und dieses ganz...
Und hat das... Darf ich kurz dazwischen fragen, hat das dann gar nichts mehr mit Entzündung zu tun oder ist das anders? Stellt man sich pathophysiologisch was anders vor?
Genau, wir haben ja immer gesagt, Menschenskinder, das gibt es. Also erstmal, Progression kann echt alles sein. Das ist kognitive Funktionsstörung, Blasenmastdarmfunktionsstörung, zunehmende Fatigue, also die schleichende Verschlechterung, die in einem zeitlichen Fenster außerhalb von Schüben stattfindet. Und in der Tat hat es pathophysiologisch ganz, ganz andere Korrelate möglicherweise. Wir denken ja immer beim klassischen Schub, dass da die T- und die B-Zellen im Körper in der Peripherie aktiviert werden, die Blut-Hirn-Schranke überwinden und dann eine Entzündung auslösen. Wenn es an klinisch eloquenter Stelle ist, macht es einen Schub. Ansonsten macht es eine kontrastmittelaffine Läsion über einen gewissen Zeitraum. Und die Progression hingegen, die hat wahrscheinlich ganz, ganz andere Mechanismen, die dahinter stecken, dass das gar nicht daran liegt, dass aus der Peripherie über eine Blut-Hirn-Schranke irgendwas ins Gehirn kommt, sondern dass tatsächlich ja im Gehirn selbst was passiert und Degeneration stattfindet, die auch von T- und B-Zellen mit moderiert wird, die natürlich nicht so fulminant verläuft, sondern man sagt ja auf Englisch eher so ein bisschen köchelnd oder räuchernd, dieser schöne Begriff Smoldering MS.
Ins Deutsche übersetzt, fantastisch.
Genau, super mag ich. Aber was eigentlich ja ganz gut den Nagel auf den Kopf trifft, dass da in den Meningen, also in direktem Kontakt zur Hirnrinde, irgendwie entzündliche Aktivität stattfindet. Histologisch hat man ja gesehen, da bildet sich echtes neues lymphatisches oder lymphoides Gewebe in den Sulci, also direkt auf dem Kortex. Und das setzt irgendwie Entzündungsfaktoren frei, die zum Beispiel den Kortex altern lassen. Auch in den Läsionen haben wir ja gesehen, ne? Dieses klassische Modell, da geht was rein, dann ist Entzündung und dann ist das vorbei. Das scheint ja auch nicht zu sein, sondern an den Rändern dieser alten Entzündungen findet auch noch durch andere Immunzellen, Mikroglia, also Makrophagen, Monozyten, Zellen der angeborenen Immunität so eine chronische Entzündung statt. Und das führt einfach dazu, dass schleichend das Nervensystem geschädigt wird. Passt ja klinisch dazu, dass dann auch schleichend diese Defizite auftreten.
Also letztendlich zwei Prozesse, die wahrscheinlich absolut gleichzeitig verlaufen, doch unterschiedlich sind, aber natürlich auch maximal zusammenhängen, genau, und sich gegenseitig beeinflussen.
Und manchmal hat man ja so ein bisschen die plakative Vorstellung, am Anfang ist es schubförmig, dann schwappt es alles ins Gehirn und irgendwann kapselt sich das im Gehirn ab. Das, als wir vor 10 Jahren gemeinsam angefangen haben, war das ja noch so die Vorstellung. Wie gesagt, wahrscheinlich findet es von Anfang an parallel statt. Das, was wir tatsächlich wissen, Progression macht bei allen Patienten den Löwenanteil der Behinderung aus.
Also wahrscheinlich der Teil, den wir unbedingt noch besser behandeln müssen. Du hattest es ja schon erwähnt, den vielleicht akuteren Teil, den können wir schon sehr, sehr gut behandeln. Wir hatten ja schon mal eine Folge mit Joachim Haffler, wo wir die Therapien behandelt haben. Aber vielleicht kannst du so mal ganz kurz zusammenfassen, was vielleicht am Horizont ist, um die Progression besser zu behandeln.
Genau. Also war eine unglaublich spannende Folge, habe ich mir auch in Vorbereitung angehört. Super Zusammenfassung. Der Herr Privatdozent Dr. Haffler hat ja unter anderem eingeführt, die BTK-Inhibitoren, wahnsinnige Musik drinne, oder das Frexalimab. Es gibt noch weitere Substanzen. Ich will nicht im Detail auf die Substanzen eingehen, aber was die neuen eigentlich alle, auch so wie Vidofludimus oder ähnliches, was kommt, was die gemeinsam haben, ist, dass wir versuchen, eine entzündliche Aktivität zu unterdrücken und irgendwas im Nervensystem zu machen. Ja? Die BTK-Inhibitoren tackeln die B-Zellen, inaktivieren die B-Zellen teilweise, sodass wir halt einfach auch eine gute antientzündliche Aktivität erwarten. Die ist zweifelsohne vielleicht nicht so stark wie bei den stärksten antientzündlichen Medikamenten, die wir momentan so haben, die B-Zellen ja auch wirklich zerstören. Aber auch die Mikroglia, also die Zellen, die im zentralen Nervensystem in diesen chronisch aktiven Entzündungsherden wahrscheinlich maßgeblich sind, beeinflussen können. Das Frexalimab, genau das Gleiche, das ist eine Substanz, die die Aktivierung der Immunzellen in der Peripherie hemmen soll, indem einfach die Koaktivierung durch die Unterdrückung, durch diesen Antikörper über ein sogenanntes Eiweiß namens CD40L blockiert werden soll, eingeschränkt wird, sodass wir auch da sagen, das wird antientzündlich wirksam sein, aber auch da wieder ein Mechanismus, muss man sagen, im zentralen Nervensystem angeborene Immunzellen sind möglicherweise erreichbar. Und so geht es eigentlich durch die Bank weg, dass wir ja versuchen, das gibt immer so den schönen Begriff Dual-Use-Substanzen zu erfinden, die das möglicherweise beides können. Aber ich glaube, was für uns ja hier später noch spannend wird, ist, dass man sich, glaube ich, klar machen kann, wir werden, glaube ich, nicht die super antientzündliche Substanz haben, die das andere noch mit dazu kriegt. Das ist, glaube ich, die Lektion, die wir gerade gesehen haben. Herr Haffler hat es ja ausgeführt, das Evobrutinib, das ja der erste BTK-Hemmer war, ist ja gescheitert, weil es gar nicht eben antientzündlich vielleicht besser war als das, was wir momentan haben. Und ich glaube, deswegen wird es unglaublich spannend, darüber zu reden, welcher Patient hat jetzt gerade was und was holen wir aus dem Köcher, weil dieses One Size Fits All, eine Tablette über das MS-Leben von Anfang an, ich glaube, das sehen wir momentan noch nicht.
Das wird es wahrscheinlich nicht geben. Vielleicht erleben wir es noch, wir werden mal sehen. 10 Jahre haben wir schon auf dem Buckel. Ein paar werden es noch, aber wir hoffen mal, dass wir es miterleben. Ja, therapieren ist schon schwierig, aber davor steht ja eigentlich das Messen. Also wie detektieren wir überhaupt Progression? Wie messen wir das?
Das ist jetzt echt die Gretchenfrage. Und ich glaube, wir können ja mal so ein bisschen durchgehen, was es momentan einfach gibt. Und dann sind wir vielleicht einfach auch mal ganz ehrlich zueinander. Was erzählen wir uns, was es immer gibt? Und was machen wir? Weil da werden wir jetzt, glaube ich, schon eine denkwürdige Differenz sehen. Was können wir am Patienten messen? Ich meine, seien wir ganz ehrlich, was machen wir in der Regelversorgung? Wir schauen den Patienten an, wir schreiten zum Äußersten, wir untersuchen den, nehmen den der EDSS, ja, Enhanced Disability Severity Scale, kennen wir seit 1973. Super. Wissen wir, ist für die Progression natürlich schwierig, weil irgendwann ist es ja nur noch die Gehstrecke, der den definiert. Ist auch träge, deswegen machen wir in allen Studien den EDSS zur Sicherheit zweimal im Abstand von 3 oder 6 Monaten, um zu sehen, ob das auch wirklich echt ist. Man kann andere Tests machen. Wir können den EDSS erheben. Es gibt ja andere Tests, ne, den MSFC, Gehstreckenmessung, Handfunktionmessung, kognitive Tests. Total klasse. Früher haben wir immer diesen Parsat gemacht, wo man irgendwas vorgelesen bekommt und man muss ausrechnen. Benutzen die Neuropsychologen heute, glaube ich, nur noch, um Patienten künstlich zu stressen. Aber auch da gibt es Testbatterien, von denen wir alle wissen, ist total super. Ne, wenn der Patient uns sagt, Kognition wird schlechter und wir machen das, zum Beispiel BCAMS, Brief Cognitive Assessment in MS, das funktioniert total super.
Also dann natürlich vom Zeitaufwand, wenn ich mir jetzt so meine Sprechstunde vorstelle oder für die Niedergelassenen, nicht unbedingt alles immer umsetzbar.
Finanziell ist es nicht abzubilden, das kann man im Einzelfall anbieten. Wie gesagt, ist super. Also ich will jetzt keine großen Leute zitieren, sounds good, doesn't work, at least in practice. Ist einfach ein Problem. Und man muss ja auch ehrlich sagen, natürlich ist es total toll, aber es hat natürlich das Handicap, wenn ich jetzt einen Patienten sehe und ich habe den vor einem Jahr gesehen und der konnte super laufen und ich sehe den jetzt und der kann jetzt nicht mehr laufen, bin ich ja der Erkrankung irgendwie auch so ein bisschen hinterhergelaufen.
Ja, dann hast du es natürlich wieder punktuell, aber man hätte ja schon irgendwie gern kontinuierliches Maß. Über Neurofilamente haben wir natürlich auch schon in der einen oder anderen Situation hier im Podcast gesprochen. Beim MRT gibt es natürlich aber auch doch spannende Entwicklungen. Vielleicht willst du da kurz Stellung zu beziehen. Die kommenden McDonald-Kriterien weisen ja auch auf eine deutlichere Differenzierung hin. Mal gucken, ob wir das so in der Praxis hinbekommen.
Genau.
Was meinst du dazu?
Also jetzt, sagen wir ehrlich, wir brauchen das MRT. Das MRT ist nicht wegzudenken. Das haben wir und das ist gut. Jetzt müssen wir ehrlich sein. Das MRT, das kriegen wir. Da kriegen wir einen Befund und das ist natürlich toll. Das ist objektiv. Da ist eine Läsion, da ist eine Kontrastmittelaufnahme, ist ein harter Befund, der uns den Status quo anzeigt. Total super. Du hattest es jetzt ja gerade schon gesagt, die McDonald-Kriterien von 2024, ich tue mich schwierig, sie die 2024er zu nennen, weil sie sind immer noch nicht publiziert und selbst wenn sie demnächst kommen, werden es irgendwie eher die 26er-Kriterien. Die versuchen ja wirklich, da was voranzubringen und einfach dem technischen Fortschritt Huldigung zu zeigen. Klassisches MRT kennen wir, T2 oder halt die Flair-Sequenzen, wo wir einfach die Herde der, oder die Läsion der weißen Substanz sehen können. Das ist ja das, was wir zählen. Manchmal wird es ja salopp als Fleckenzählen bezeichnet. Jetzt können wir Kontrastmittel geben und dann kriegen wir vielleicht ein Bild darüber. Ist eine Läsion älter oder jünger als 6 Wochen so typischerweise. Aber was gibt es noch? Und zwar haben wir ja schon seit den 2070er-Kriterien, muss man sagen, 17er-Kriterien, die kortikalen Läsionen. Wir wissen ja, MS-Läsionen spielen sich genauso im Kortex ab. Diese Vorstellung, dass das eine Erkrankung der weißen Substanz isoliert ist, ist ja überholt. Wahnsinnig gut, kortikale Läsionen unter anderem korrelieren ja unglaublich gut mit kognitiver Dysfunktion und mit Progression. Man kann sie eigentlich auch messen. Das Problem ist, man braucht halt eigene Sequenzen. Die sogenannten Double Inversion Recovery Sequenzen, die sind theoretisch ja seit 2017 zur Diagnose zugelassen, die kortikalen Läsionen. Wir sehen das in der Praxis nicht, weil das halt eine relativ zeitintensive MRT-Sequenz ist und das ist überhaupt erstmal eine zusätzliche MRT-Sequenz und auch hier gilt ja einfach Time is Money. Das ist, glaube ich, so das, was man erstmal sagen muss. Kortikale MS-Läsion, das wäre das Nächste, weil das einfach die Erkrankung an einer anderen Stelle noch sichtbar macht, die gut mit sowas korreliert. Und dann ist natürlich dieses andere wahnsinnig explodierte Feld, dass wir auch die Pathophysiologie immer besser abbilden können. Und die neuen Diagnosekriterien haben natürlich solche Sachen wie die sogenannten zentralen Venenzeichen, wo man nachweisen kann, ob in den MS-Läsionen Venen sind oder nicht. Das ist hauptsächlich für die Diagnostik, wo man einfach sagen muss, das ist, unterscheidet MS-Läsionen wahnsinnig gut von anderen. Was aber mit Hinblick auf die Progression total spannend ist, ist, dass wir ja Wege finden oder gefunden haben, diese chronisch aktiven Läsionen im weitesten Sinne zu finden. Also Läsionen, wo weiter was stattfindet. Ja, die sehen alle vielleicht in der normalen MRT-T2-Flair-Sequenz normal aus, aber Mikroglia sind eisenhaltig. Das heißt, wenn wir aktivierte Mikroglia am Rand sehen als Ausdruck davon, dass hier weiter was stattfindet, dann hat die Läsion ja diesen sogenannten Eisenring. Und den nennt man dann Iron Rim oder Paramagnetic Rim Lesion. Und auch die sind A für die MS relativ spezifisch und vor allem sind sie natürlich ein Marker für schleichende Verschlechterung, weil man weiß, dass Patienten, die eine Pearl, so wird sie manchmal
abgekürzt. Kann man die jetzt einfach im MRT sehen, so im Standard-MRT?
Im Standard-MRT nicht. Da brauchen wir halt die sogenannten SVI-Sequenzen, also diese sogenannten Eisen- oder blutungssensitiven Sequenzen. Und die muss man dann am Computer einmal mit der Flair-Sequenz zusammenrechnen und dann kann man das sichtbar machen. Das ist klar. Wieder zusätzliche Sequenz. SVI ist ein Problem, wird ja, so wie mir das mein Neuroradiologe erklärt hat, nicht spezifisch bezahlt, braucht eine hohe Feldstärke. Das heißt, wir sind da mit 1,5 Tesla nicht gut bedient, was ja in der Regelversorgung durchaus noch breit Einsatz findet. Und es ist halt einfach, ja, es ist schwierig und wir generieren halt eine neue Datenflut, so völlig unsupervidiert. Aber das gibt
und
es.
Und ist es in eurem MRT-Protokoll schon drin? Und wie viele PRLs hast du schon gesehen?
Also tatsächlich, man sieht ab und zu mal diese Perls. Wir machen das tatsächlich hier. Wir machen das, muss ich auch zugeben, jetzt nicht in der Breite, wirklich bei jedem Verlaufs-MRT. Wir versuchen uns ja wirklich auf die Patienten in der hochaktiven Therapie, die das bei uns mal bekommen, einzugrenzen. Aber man muss ehrlich sagen, ich habe den Eindruck, dass das ist echt schwierig in der Breite, weil wie gesagt, das ist Scanzeit. Jede Klinik, jeder hat sowieso zu wenig Tomografen. Ich weiß, wir können alle noch 10 Tomografen wahrscheinlich hinstellen, die werden ihre Ausbuchung finden. Das ist schwierig, das ist halt vorwiegend natürlich total spannend, weil das wirklich so gut zur Pathophysiologie einfach passt.
Und dann gibt es da noch Slowly Expanding Lesions. Da musst du auch noch die Expansion nachweisen über die Zeit,
genau,
immer im gleichen Scanner. Also er ist natürlich technisch maximal aufwendig. Und dann gibt es auch immer mal, man hat das Gefühl, jedes halbe Jahr eine neue Läsion. Hast du schon was von den Broad Rim Lesions gehört? Es gibt eine sehr schöne Publikation, aber bringt es nochmal Mehrwert?
Naja, also Broad Rim Lesions haben ja jetzt, ist ja eine wahnsinnig toll gemachte Studie, auch unter der Führung der Neuropathologie aus Münster. Das freut uns natürlich immer besonders, wenn unsere ehemalige Wirkungsstätte da so tolle Arbeiten wirklich zeigt und zeigt, was sie können. Die haben halt nochmal.
Ja, Frau Klotz und Frau Kuhlmann.
Genau, also irre. Also wirklich wahnsinnig tolle Arbeit, Riesenaufwand. Die haben ja quasi wirklich aus der Brainbank Hirnproben wahnsinnig detailliert aufgearbeitet und haben halt gezeigt, dass es einen Subtyp von Läsionen gibt, die halt einen besonders breiten Ring haben, wo halt wieder Zellen des angeborenen Immunsystems eine besondere Aktivität zeigen und dass das Vorhandensein dieser Broad Rim Lesions einen unglaublichen Einfluss auf die Langzeitprogression hat. Wahrscheinlich muss man ja sagen, ist das ein biologischer Ausdruck dessen, dass manche Leute einfach zu wahnsinniger Progression neigen. Wir kennen das ja. Ja, und das ist natürlich toll, sowas zu sehen, aber halt mit einem unglaublichen Aufwand, weil man ja auch ehrlich sagen muss, wenn man sich die Publikation anguckt, die haben ja ihre Validierung nicht mal mit dem MRT, sondern mit dem PET-Scan gemacht. Ich glaube, das braucht man niemandem zu erzählen in der Regelversorgung, dass das Wort PET-Scan und Routine, das passt, glaube ich,
nicht so gut
nicht so richtig gut zusammen. Ja, wahnsinnig spannend. Gut, was haben wir jetzt noch? Hirnatrophie ist ja auch ein Thema, begleitet uns auch seit Ewigkeiten, muss man auch sagen, wahnsinnig toll, funktioniert unglaublich gut, aber haben wir irgendwie auch nie geschafft, so richtig zu implementieren. Einzelne Zentren bieten das irgendwie an, Praxen oder sowas. Manchmal gibt es das als Igel-Leistung. Es gab, glaube ich, mal so ein Startup, was das KI-gestützt angeboten hat. Auch das haben wir leider irgendwie in der Breite bisher nicht, wo wir es gerne hätten.
Ja, und ein weiteres Problem ist, klar, hier und da zeigst du mal eine Korrelation, aber dass es so eine sehr gute Korrelation mit der Klinik hat, ist ja auch nicht unbedingt.
Ironischerweise scheint ja die Korrelation zu den neuen Medikamenten, die zweifelsohne auf die Progression wirken, nicht so eindeutig zu sein.
Ja.
Man auch sagen muss, das ist jetzt schon wieder ungewöhnlich, meiner Meinung nach.
Ja, ja, und man kann natürlich noch kritisch hinzufügen, Volumen ist gut, aber ich sag mal, die Verbindungen in diesem Volumen sind vielleicht noch ein bisschen wichtiger.
Ja, das ist, also wie gesagt, ich glaube, dass wir können da unglaublich viel, wir haben da pathophysiologisch unglaublich was dran gelernt und es ist irgendwie schön, dass diese Puzzlestücke jetzt auch immer besser alle zueinander passen. Also, dass wir nicht klar, mit der Hirnatrophie scheinen wir festzustellen, das ist nicht der Goldstandard, aber da hast du gerade gute Argumente für gebracht. Aber es ist in der Regelversorgung ja auch einfach unglaublich schwierig. Wie gesagt, wir haben es gesagt, zusätzliche MRT-Sequenzen und dann muss man auch einfach sagen, unglaublich viel Expertise, die sowas am Ende braucht. Weil auch keiner von diesen Parametern ist ja so eine Schwarz- oder Weiß-Frage, ne? Oder so ein Laborwert, sagen wir, schwarz oder rot.
Aber meistens ist ja so, dass das Allheilmittel oder die Antwort auf alles im Moment KI ist.
Ja.
Finden wir hier auch eine.
Ja, wenn man ganz ehrlich ist, wenn wir jetzt wirklich überlegen, was bringt uns da weiter, das ist ja ein ganz großes Feld. Ich meine, wir hören ja immer mal wieder Unkenrufe, die KI würde den Neuroradiologen abschacken, so richtig. Ist, glaube ich, die Haftungsfrage nicht geklärt, deswegen können die Kollegen weiter entspannt durchatmen. Aber es ist ja immer eine Überlegung. Können wir Daten generieren und die KI gestützt auswerten und kriegen wir einen Zettel raus? Und es gab Anfang des Jahres eine Präsentation von den Kollegen aus den Vereinigten Staaten. Und die sind tatsächlich ja mal den anderen Weg drumherum gegangen und haben gesagt, wir würden es uns als Menschen schon gern selbst noch angucken. Aber können wir aus den Bildern mit der KI einfach mehr rausholen? Und was ich eigentlich ganz spannend finde, ganz viele von den Studien auf denen ja unsere Therapieentscheidungen gründen. Sagen wir jetzt mal die Studien, Zulassungsstudien für Ocrelizumab, Opera und Oratorio. Auch die haben ja vor einer ganzen Weile angefangen. Wenn wir überlegen, Opera ist ja 2018 publiziert worden, Oratorio ja auch in dem Zeitraum. Das heißt, die Studien sind ja losgelaufen, bevor es diese ganzen neuen tollen Sachen gab. Das heißt, die hatten ja auch nicht die Sequenzen. Na, also da gibt es eine T1, eine T2-Flair-Läsion, Sequenz. Und das hat man halt gehabt. Und was die jetzt Kollegen jetzt gemacht haben, und ich finde das auch unglaublich cool, dass da die Daten für zur Verfügung gestellt wurden, die haben jetzt damals aus der Oratorio-Studie, also der Zulassungsstudie von Ocrelizumab in der primärprogredienten MS, einfach mal die MRT-Datensätze angeguckt und haben gesagt, okay, wir haben eine T1, wir haben eine T2-Flair-Sequenz, was kriegen wir jetzt raus? Und das ist, glaube ich, unglaublich spektakulär, wenn das dann auch ordentlich am Ende publiziert wird. Gerade ist dies ja noch der Preprint, den man lesen kann. Aber alle sind sich einig, dass das schon echt cool ist. Dann haben die einen sehr komplizierten Algorithmus gebaut und haben neue Sequenzen berechnet. Die hatten dann so ganz abgefahrene Namen, T1, T2, Ratio, Flair Square. Aber die haben dann neue Sequenzen einfach errechnet, insgesamt 6 unterschiedliche, und haben dann geguckt, in diesen Sequenzen kriegen wir kortikale Läsionen raus. Also sagen wir mal eine Kontrastverbesserung. Und dann haben die
auch. Das macht es einfach besser sichtbar.
Genau.
Kann man sagen.
Und haben dann gesagt, okay, wir haben das hier. Vielleicht hat das der ein oder andere ja schon mal miterlebt. Manchmal in so einem richtig hoch aufgelösten Flairbild hat man ja das Gefühl, dass der Cortex schon eben homogen ist. Diese Information muss ja in dem Bild irgendwie drinne stecken. Und wenn man das mal sieht, Flairbilder und diese sogenannten DIR-Bilder nebeneinander. Ne, wenn man im Nachhinein drauf guckt, denkt man, ja, da ist ja was. Und das holen die halt raus und haben halt gesagt, okay, wenn wir in 4 von 6 Sequenzen das wirklich sehen, zählen wir das mal. Und das ist total cool, weil die haben das ja auf den Daten der primärprogredienten MS sich angeguckt und haben tatsächlich gezeigt, dass das in dem Placebo-Arm der Oratorio-Studie über die Zeit hinweg zugenommen hat. Diese Leute haben neue kortikale Läsionen bekommen und die waren ja auch progredient. Mhm. Das passt ja unglaublich gut zusammen. Und was die im Umkehrschluss gezeigt haben, was ich für die Methodik total cool finde, finde ich auch fürs Medikament natürlich schön, dass unterm Ocrelizumab dieser Prozess halt verzögert wird.
Das ist enorm spannend. Also kurz zusammenfasst kann man sagen, die haben die Sequenzen genommen, die wir eh immer alle nehmen.
Genau.
Das in eine KI reingebastelt und dann kam was raus, was den Kontrast verbessert, sodass man die kortikale Läsion einfach viel besser zählen kann.
Genau.
Und das passt dann auch noch zur Klinik.
Das hat auch noch zur Klinik gepasst und das hat zur Intervention gepasst. Also ich finde, weil das ist wahrscheinlich, müssen wir doch ehrlich sein, ist das der viel pragmatischere Weg. Wir haben am Ende mit der Rechenleistung und mit allem viel weniger Engpässe, aber wenn wir uns jetzt hinstellen und sagen, naja, wir haben die Wahl, wir können jetzt jeden Patienten eine halbe Stunde länger in den Tomographen legen und uns die Bilder dann angucken, oder aber wir lassen den Patienten mit dem im Tomographen und können aus dieser Ressource Messzeit am Computer danach vervielfältigen, wahrscheinlich mit einer viel besseren Kosten-Nutzen-Rechnung. Das wäre, glaube ich, ein echt cooler Fortschritt.
Absolut, das kann man sagen. Vielleicht kannst du noch den Erstautor nennen, dass man die Publikation auch finden kann.
Genau, das ist Michael Hast Dwyer vom BNAC, also Dora Walter Y, da fällt mir jetzt kein guter
Name ein. Wird man schon finden.
Emil Roland, Michael Dwyer. Das ist, wie gesagt, momentan unterwegs. Ich finde das, wie gesagt, unglaublich spannend. Einerseits erklärt es uns womöglich den Effekt von Ocrelizumab in der PPMS oder einen wesentlichen Effekt. Andererseits haben die einfach irgendwie cool gezeigt, pass mal auf, der Mensch sollte am Ende schon drauf gucken, aber wo können wir wirklich die Zeit einsparen? Und vielleicht, muss man ja ehrlich sagen, wenn wir dann die kortikalen Läsionen zählen, kommen wir ja vielleicht weiter, weil dann können wir es den Patienten...
Also die Zukunft ist KI-assistiert, wir werden nicht abgeschafft. Ja, das sieht doch erstmal ganz gut an.
Finde ich für uns beide auch ganz beruhigend.
Das ist erstmal beruhigend, würde ich auch sagen. Ja, Steffen, die Zeit ging wahnsinnig schnell rum. Ich glaube, wir haben extrem viel gelernt und offen auf die Zukunft. Sie ist weiterhin extrem spannend. Die Progression wird uns noch lange beschäftigen. Ja, dann vielen Dank. Hast du noch ein Schlusswort?
Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Mach's gut.
Ciao. Das war also eine weitere Episode des Roche Nervennahrung Podcast. Danke nochmal an Privatdozent Steffen Pfeuffer. Sie finden unseren Podcast auf allen gängigen Plattformen, wie beispielsweise Apple, Spotify, aber ebenfalls auf dem Roche-Fachportal. Wir freuen uns sehr über eine positive Bewertung. Wir sind dann in circa 2 Wochen wieder da. Dann, wie gesagt, mit meinem Kollegen Professor Meurer aus Würzburg. Vielen Dank und tschüss.